Oh, das, warte, das muss ich mal, ich frag mal Dr. Google und du kannst ja weiterreden.
Nee, das musst du jetzt einfügen, das schneiden wir. So, als ob du es gewusst als
hättest. Ach ja.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Hallo Simon, warum guckst du so komisch?
Manchmal habe ich das Gefühl, wenn du diese Ansage immer wieder einsprichst, klingst du immer alberner dabei, aber...
Oh Simon, das ist total nett von dir, ja?
Ja.
Das baut mich richtig auf. Aber tatsächlich freue ich mich sehr heute auf die Aufnahme. Wir hatten ja ein bisschen Schwierigkeiten, einen coolen Termin zu finden, weil unser eigentlicher Cast-Termin, den wir gerade letztes Wochenende für immer festgelegt haben, leider mit einer Uni-Veranstaltung ausnahmsweise zu war. Aber wir haben es jetzt geschafft und ich bin hypermotiviert, denn ich habe auf der Arbeit gerade 2,5 Becher Kaffee getrunken. So voll, so die Infusion.
Ausgezeichnet.
Ja, also Prost an Frank Backhaus und alle anderen, die Montagmorgen unseren Cast hören. Haut ordentlich rein, Leute. Trinkt viel Kaffee und geht motiviert an die Arbeit.
Wusstest du, dass Koffein dieselbe Wirkung wie Kokain hat auf das Gehirn, nur mit der Wirkung von 1%? Also 100 Tassen Kaffee sind wie eine Nase voll Koks.
Weißt du, der Vorteil davon ist, Kaffee ist deutlich günstiger als Koks.
Ich weiß nicht, ob jetzt 100 Tassen Kaffee vom Preis her Koks nicht vielleicht sogar schon deutlich ineffizienter machen.
Die Frage ist auch, was hat mehr Nebenwirkungen?
Ist ja auch ein pflanzliches Produkt.
Offenbart.
Gut, dann Simon, schnupf du doch 100 Tassen Kaffee. Ich wollte dir nur sagen, ja, jetzt gerade in diesem Moment, ja, der bei allen ein anderer Moment ist, aber bei uns jetzt gerade in der Vorstellung mal Montagmorgen ist, da trinken viele Leute Kaffee. Und andere sagen, nee, ich trinke lieber Tee.
Also wir könnten ja auch die Immersion so ein bisschen dafür steigern, weil ja die meisten Leute hören es ja Montagmorgen. Könnte man ja auch sagen, guten Morgen Lukas, ich sitze hier bei einer netten Tasse Kaffee. Ja, du auch. Deine Augen sind noch ein bisschen blutunterlaufen vom Vorabend.
Simon, also nee, das ist nicht Immersion, das ist Empathie. Ja, das ist eine empathische Lüge, die du hier auftischst.
Also die liebevolle Lüge, was kann da eigentlich man dagegen sagen?
Offenbart.
Okay, das können wir ja nochmal ausdiskutieren. Aber nicht in diesem Cast. Ja, in diesem Cast geht es um ein anderes Thema und zwar um einen Bibeltext, den ich jetzt gerne mal lese.
Diesmal.
Und zwar sind wir im Markus-Evangelium Kapitel 6, die Verse 45 bis 52. Und alsbald trieb er seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren nach Bethsaida, bis er das Volk gehen ließe. Und als er sich von ihnen getrennt hatte, ging er hin auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war das Boot mitten auf dem Meer und er war an Land allein. Und er sah, dass sie sich abplagten beim Rudern, denn der Wind stand ihnen entgegen. Da kam er um die vierte Nachtwache zu ihnen und wandelte auf dem Meer und wollte an ihnen vorübergehen. Als sie ihn aber auf dem Meer wandeln sahen, meinten sie, es wäre ein Gespenst und schrien, denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich. Und sie entsetzten sich über die Maßen, denn sie waren um nichts verständiger geworden angesichts der Brote, sondern ihr Herz war erstarrt.
Der Lukas sieht ja immer sehr lustig aus, wenn er den Text liest. Das habe ich ja noch nie beschrieben, aber er ist, also man merkt dann in so eine alte Hamburger Hip-Hop-Vergangenheit an, wie er dann immer so mit der einen Hand so anfängt rumzugestikulieren, währenddessen er liest so. Ja. Mach das bitte, wenn du in der Kirche auf der Kanzel predigst, das ist super.
Auf jeden Fall, das ist Big Poetry hier. Ja, das ist wie beim Poetry Slam. Immerhin habe ich das nicht so gelesen, wie das so ein Poetry Slammer lesen. Wie wäre das? Und alsbald trieb er seinen Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren nach Bethsaida, bis er das Volk gehen ließe. Und als er sich von ihnen getrennt hatte, ging er hin auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war das Boot mitten auf dem Meer und er war an Land allein.
Offenbart.
Ja, ätzend. Aber ist schön, hast du auf jeden Fall gut getroffen. Da muss ich kurz, ja, super Aussprache. Sie kommt zwar schon wieder vom Thema, aber ich muss einfach erzählen. Das war so super. Ich stand heute in der S-Bahn auf dem Weg nach Hause, ja. So diese typische Berliner Ansage ist immer, sehr te Fahrgäste. So, das ist dann im Wesentlichen erstmal der Beginn und dahinter kann dann alles passieren, ja. Da kann sein, aufgrund einer Betriebsstörung entfällt dieser Zug ersatzlos. Die bitten um Verständnis, dann stehst du mitten auf der Gleise, dann kommt irgendwann die Polizei, dich zu evakuieren. Ja, passiert nicht so oft. Aber diesmal ist eigentlich im Wesentlichen S5 nach Potsdam, einsteigen, zurückbleiben, bitte. Ja, und sie musste sich immer daran erinnern, auf jeder Station, dass sie am Ende noch bitte sagen muss. Das fand ich sehr schön.
Ja, immerhin hat sie sich Mühe gegeben. Vielleicht hat sie sich einen kleinen Zettel gemacht, wo das draufsteht. Vielleicht wäre das für dich auch mal angebracht, Simon. bisschen Nettigkeit einfach mal verordnen, so dass du halt wie so auf dem Rezept immer nachguckst. Ach so, ja, ich wollte ja nett sein.
Ey, Alter, ja, ich wollte 6 Stunden auf Arbeit nett. Geh mir weg.
Offenbart.
Ja, super. So zurück zum Text, würde
ich sagen. Das Ultimative an Nettigkeit, genau. Jesus ist fragwürdig in seiner Nettigkeit, weil er trieb seine Jünger, in das Boot zu steigen. Also, die Szene vorher war ja die krasse Speisungsaktion. Ne? Wir haben letztes Mal gesagt, 25.000 Leute werden satt. Jesus, 25.000 neue Freunde, die er sich innerhalb des Nachmittags da versammelt hat. Und als die abgefrühstückt sind sozusagen, treibt er seine Jünger in das Boot zu steigen. Also, nochmal zurück, ja. Die Jungs wollen Ferien machen, ein bisschen Urlaub, ein bisschen runterkommen. Sie waren lange unterwegs und dann war diese Aktion mit Stress. Jetzt essen sie was, was für sie bestimmt auch stressig ist, weil sie die ganze Zeit das Ganze verteilen müssen. Ja, und dann sagt Jesus, okay, gut, Jungs, war nette Arbeit mit euch. Ab ins Boot, fahrt bitte. Ja, ich muss jetzt mal alleine sein. Okay. Und dann sagt er, fahrt nach Bethsaida. Oder Bethsaida, wie spricht man es aus? Wahrscheinlich.
Ich sage mal Bethsaida.
Okay. Na gut, also fahrt rüber zu diesem Ort und lasst mich das mit dem Volk machen. Okay, vielleicht ist es auch gnädig von ihm, dass er an dem Moment sagt, hier, Jungs, ihr habt genug geleistet, macht mal eine kleine Bootstour. Fahrt schon mal vor. Ich bin jetzt hier noch ein bisschen mit dem Volk beschäftigt.
Ja, das hast du schön zusammengefasst.
Ja.
Offenbart.
Bis er das Volk gehen ließe. Da muss man sich im Wesentlichen, weiß ich nicht, was macht er? Steht er dann noch im Kreis, schüttelt alles so ein bisschen die Hände, so wie ein guter Pfarrer am Ausgang der Kirche, ne? So. Ja. Ja, schön, dass du da warst. Ja, wir sehen uns nächste Woche. Oh, Mensch, ihr Sohn ist aber groß geworden. So
hat. Naja, vielleicht hat er den Jungs auch nur gesagt, ja, ich kümmere mich noch ein bisschen ums Volk. In Wirklichkeit wollte Jesus alleine sein. Denn Vers 46 beginnt ja, und als er sich von ihnen getrennt hatte, ging er hin auf einen Berg, um zu beten. Ja,
also, Alter, ja, der Troll. Was ist denn... Es ist denn mit ihm los? Es ist ja auch ein bisschen interessant. Normalerweise ist es ja so, die Folge davor oder die Folgen davor hat sich ja dann rausgestellt, die sind ja um ihr Leben gerannt, um die, um alle zu sehen, um die Jünger zu sehen und um Jesus.
Du meinst ja das Volk, ne? Ja.
Und jetzt offensichtlich ist das Volk zufrieden, geistig und körperlich satt.
Ja, ist so ein geiler Move von Markus mal wieder, ja? Also einfach Szenenwechsel.
Ja, Markus ist sowieso der große Mann der großen Literatur. Das stimmt, das hast du ja auch schon erzählt. Naja, also er hat sich von ihnen getrennt, die fahren also los und er geht also auf einen Berg. Hat er schon mal gemacht, ne? Dass er auf den Berg gegangen ist? Ja, stimmt. Da die Stelle, wo sie ihn dann nächsten Morgen gesucht haben und gesagt haben, wo bist du denn gewesen? Ja, die Hütte war voll, du warst weg.
Das war noch in Markus 1, ne, ganz am Anfang.
Da waren wir auch noch als Cast jünger und noch nicht so verbraucht wie heute.
Genau, ja. Unerfahren, aber noch nicht so verbraucht.
Ja, unsere Stimmen klingen auch bestimmt ganz anders.
Und tatsächlich waren unsere Bärte damals sogar länger.
Ja, also ist auch wirklich wahr.
Oh, ich habe letztens ein Bild gesehen von uns, ne? Und ist eigentlich ganz gut, dass wir inzwischen so eine, sagen wir mal, sozialverträgliche Bartform angestrebt haben.
Ja, das stimmt. Aber zurück zur Bärtigkeit des Jesus.
Zum bärtigen Berg, ja. Jesus geht beten.
Geht beten auf einen Berg und krault seinen Bart.
Also man kann auf jeden Fall schon mal sehen, dass Jesus sich hier richtig Zeit nimmt und wie auch immer er es macht, das Volk halt loszuwerden, ja. Er geht auf jeden Fall alleine auf diesen Berg. Auf irgendeine Weise schafft Jesus es, die Leute loszuwerden. Höchstwahrscheinlich, es könnte ja auch sein, dass der Vers hier meint, dass die alle noch draußen rumlagern, aber er kriegt es auf jeden Fall hin, dort zu beten. Also nochmal, wie wir damals auch bei Markus 1 gesagt haben, Jesus betet selber.
Jesus betet selber mit Gott und das ist ja auch einfach spannend, weil man halt sagt, ja, warum muss denn Jesus mit Gott beten? Er ist ja selber Gott.
Genau.
Naja, ne? Und da haben wir ja quasi zu Genüge darüber philosophiert, dass er halt so ein ganzer Mensch ist und dass dieses Gespräch mit Gott eben gerade Gott selber macht. Es zeigt sich, das Sprechen mit Gott macht Gott selber, ja? Also macht er auch und insofern ist es immer richtig nice zu beten, ja? Also kannst du gar nichts falsch machen. Besser ist noch, wenn du auf den Berg gehst.
Genau, ich würde vielleicht noch mal hinzufügen, das haben wir, glaube ich, damals noch nicht so besprochen, es gab ja ewig Diskussionen in der alten Kirche darüber, wie man das verstehen kann, die Dreieinigkeit Gottes, die Trinität, ne? Also wie kann man sich das denn überhaupt vorstellen, dass, und genau diese Frage, ne, dass da drei Personen sind, die gleichzeitig eins sind und dann auch noch miteinander reden, wie Jesus es hier beim Beten vormacht. Und der alte Augustinus in der alten Kirche im 3. Jahrhundert hat das so gesagt, es geht weniger darum, die einzelnen Personen voneinander abzugrenzen, zu sagen, das ist Gott der Vater, das ist Gott der Sohn, also Jesus und das ist der Heilige Geist, sondern eher sie in ihren Beziehungen wahrzunehmen, ja. Also es gibt Gott als Sohn, als Jesus, immer nur, weil es auch den Vater gibt. Also ne, die definieren sich quasi über ihre Beziehung. Es gibt den Heiligen Geist nur, weil Jesus ihn verspricht und sendet. und weil Gott der Vater ihn auch sendet. Ja, und es gibt letztlich Gott den Vater auch nur immer in Verbindung mit Jesus und dem Heiligen Geist. Klingt das zu abstrakt?
Es ist auf jeden Fall richtig, ja. Ich neige immer dazu, solche Sachen auf die Weise nicht zu erklären, weil es immer schwierig ist, wenn man sich damit sein Leben lang nicht auseinandersetzt, das zu verstehen. Aber hey, wenn ihr es verstanden habt, schreibt es mal in die Kommentare, ja.
Ach, du bist ein Arsch, ey.
Nein, das ist cool. Das ist auch schön. Auch mal so die Gedankenwirren von Theologen mal auch zu hören.
Nein, Moment. Es hat einen praktischen Nutzen, weil es sagt ja letztlich aus, Gott ist selber in sich Kommunikation. Ja, Gott ist nicht nur drei Personen, die irgendwie irgendwo existieren, sondern er existiert nur in drei Personen, weil alle drei Personen in Kommunikation sind. Sonst wäre es nicht ein Gott. Und das Verrückte ist ja, dass es im Neuen Testament, in den Paulusbriefen insbesondere, heißt, dass wir an die Stelle von Jesus geraten, ja, im Glauben, wenn wir an Jesus glauben, dass wir da aufgenommen werden als Kinder Gottes. Und das bedeutet letztlich, dass wir in diese Kommunikation, in dieses Miteinander in Verbindung stehen und miteinander reden, perfekt aufgenommen werden und dass sich das irgendwie im Himmel am Ende unseres Lebens, im ewigen Leben, auch so tatsächlich so anfühlt, dass man voll drin ist.
Und da, Lukas, muss ich dir leider ein bisschen eine Schelte geben. Also, ja, das ist richtig. Wenn du das Alte Testament liest, wirst du feststellen, Gott taucht halt nicht nur in drei Personen auf. Ja. In der Kirchengeschichte wird auch immer wieder davon gesprochen, oder es wurde halt ganz lange bei dieser ganzen Erstellung der Trinitätslehre davon gesprochen, dass die Trinitätslehre im Wesentlichen beschreibt, wie Gott sich in den großen Dingen offenbart, wie wir Gott heute begegnen können, ja, im Heiligen Geist, Gott selbst und Jesus. Aber es wird dort immer wieder davon gesprochen, diese Lehre bezieht sich auf diese drei großen Offenbarungsformen. De facto hat sich aber Gott viel mehr noch in anderen Dingen gezeigt. In einem Esel, ja, in einem Dornenbusch, in irgendeinem Töppen, mit dem Jakob sich prügelt und so weiter und so weiter. Und das sind auch Offenbarungsformen. Die Trinitätlehre beschreibt nur diese ganze Kommunikation, wie Jesus mit Gott kommuniziert, wie das mit dem Heiligen Geist zu verstehen ist. Aber es ist nicht, dass Gott nur diese drei Dinger ist, ja. Gott ist mal, verdammt nochmal Gott. Ja, der ist halt so mega universell. Und ich will jetzt hier nicht Leute vom Stuhl kippen lassen, weil jetzt kommt wieder ein Theologe und sagt, die Trinitätslehre ist falsch. Es ist ja eine Form der Kommunikation, um Menschen nahezulegen oder zu erklären, dass Gott ein bisschen mehr ist als nur Gott und deswegen ist Jesus eben auch Gott und so.
Nee, es ist natürlich die Antwort auf die Frage, wie kann es im Neuen Testament sein, dass von Gott auf drei Weisen gesprochen wird? Nämlich als Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Genau. Aber das ist halt, wirklich nur eine Vermittlungsform für die Crowd, ja. Die Trinitätslehre ist eine ganz vereinfachte Konzeption, wie man überhaupt davon ausgehen kann, was Gott überhaupt ist, so.
Wie ungefähr alles, was wir über Gott wissen, würde ich sagen, oder?
Genau. Aber ich hab da mal so ein bisschen mein Problem. Trinitätslehre ist auch richtig cool, ist aber auch nur eine Form, weil muss ich mal auch wirklich klar machen, Gott ist halt deutlich öfter in anderen Dingen auch noch aufgetreten.
Richtig, aber dem widerspricht das meiner Ansicht danach nicht, ne?
Nein, genau, das ist auch
das,
richtig.
Das war ja auch nur, um zu sagen, warum redet Jesus mit seinem Vater, ne? Eigentlich ist letztlich das Reden miteinander genau die Art und Weise, wie Gott ist. Es ist ein Bild für sein Wesen. Das heißt also, er ist zugänglich, er ist nahe, er ist nicht irgendwie der abgefahren, entfernte Gott, der die Welt mal geschaffen hat und dann den Schlüssel vergessen hat, ja, zum Steuerungsraum oder so. Sondern, ja, so sehen das manche Leute. Ja, ne? Nennt man übrigens Deismus. So, und sondern er ist so, dass er selber, als er auf die Welt kommt, immer noch hier einmal den macht, hier nicht Scotty bitte beamen, sondern Kommunikation zur Voyager.
Offenbart.
Und am Abend war das Boot mitten auf dem Meer. Also, Szene, Jesus betet, er ist in Kommunikation mit Gott, nimmt sich jetzt mal selber richtig Zeit und die Jünger sind
genau,
schon wieder in
Action. Da wird auch so ein bisschen offensichtlich, da vergeht echt viel Zeit, ja. Und der war im Land alleine, das ist Markus nochmal wichtig. Er war jetzt wirklich alleine auf diesem Berg und er sieht die. Auch ein bisschen geil. Was für ein Berg war das? Ein Hügel? Oder hat Jesus halt seine Adleraugen mit HD-Ready-Auflösung, ne? Wahrscheinlich. Oder ja, sowas. Das ist halt Gott. Ja.
Ja. Irgendwo naja, muss gut, auch. Ich meine, der See Genezareth ist schon ziemlich groß, deswegen spricht Markus immer vom Galiläischen Meer, obwohl es ja nur ein See ist. Aber ich denke mal, man kann schon relativ weit gucken über so einen See. Als sie losfahren, ist es ja schon fast Abend, ne? Im Text von letzter Woche hieß es ja, da nun der Tag fast vergangen war. Ja, und genau. Jetzt wird es halt langsam Abend. Also, vielleicht ist es auch schon relativ dunkel, wer weiß, vielleicht hat Jesus tatsächlich die Laseraugen ausgepackt.
Was geht mit Jesus ab? Da muss man nämlich mal weitergehen im Text, ne? Und er sah, dass sie sich abplagten beim Rudern, denn der Wind stand ihnen entgegen. Da kam er um die vierte Nachtwache. Alter! Weißt du, also muss man kurz, ja? Kirchengeschichte, ja? 14 Nachtwache. Die Römer haben das ganz gerne so gemacht. Die haben im Wesentlichen die Nacht in 4 Stunden geteilt, also 4 Abschnitte geteilt. Hat man später auch tagsüber so gemacht. Da kommt übrigens im Britischen das AM und PM her. Ja. Das sind nämlich, der Morgen ist dann Mane oder Mane. Ja. Vormittag ist Antemeridiem. Ja. AM, ja. Postmeridiem ist der Nachmittag. Und Vesper ist der Abend. Ja. Nicht wie die Schwaben immer denken, der Nachmittag. Naja, wurscht.
Gut, danke für diesen wertvollen Exkurs.
Ja, ich sag's dir.
Offenbart.
4. Nachtwache ist halt einfach mal Sonnenaufgang, ja?
Ja.
Jesus, du guckst denen einfach mal die halbe Nacht dabei zu, wie die bei Gegenwind abspacken. Ich danke dir. So, du darfst, du
kannst. Ja, und das Schöne ist ja auch, er sieht, dass sie sich ablagen und so. Da kam er und er hat eine Absicht. Er wandelte auf dem Meer, also gut, er geht. Ja, manche würden sagen, er weiß, wo die Steine sind. Ist hier, steht ja aber nicht so. Und er wollte an ihnen vorübergehen. Es ist so ein bisschen wie, Jesus schleicht so nachts übers Wasser und versucht so dran vorbeizukommen. Ich meine, ja, wie gesagt, ne, das ist zwar ein See, aber der ist relativ groß. Er hätte auch überall anders lang gehen können. Er hätte auch über Land laufen können. Ja, er muss auch relativ schnell sein. Auch er muss gegen den Wind ankämpfen. Und er versucht dran vorbeizugehen.
Das ist auch so, weißt du, was hat der Jesus vorgehabt? Wollte er so, wisst ihr, er setzt sich hin, betet, die spacken da so auf dem Meer ab, dann schleicht er sich vorbei und auf der anderen Seite vom See wartet er dann und sagt so, hey Jungs!
Ja, genau.
Alter!
Erster! Kennt ihr schon das Gleichnis von Hase und Igel? Nee, die Märchen werden erst später geschrieben, Jesus.
Ja. Ey, so ein Troll. Also wirklich. Und es geht ja, das endet ja nicht. Dieses ganze Ding ist ja einfach ein komplettes Trollololl. Diese ganze Geschichte ist einfach, ne, erst sagt er, ja, ich mach das mit dem Volk, fahrt ihr schon mal los, ja, dann geht er beten, ja. Dann elendigen die da vor sich hin und dann will er sich an den vorbeischmuggeln, kann er über Wasser gehen, ja.
Ja.
Alter, ich finde ja ganz toll, Leute, die Geschichte, aber mich macht die mal wirklich Wahnsinn.
Als sie ihn aber auf dem Meer wandeln sahen.
Jesus schleicht sich also so langsam wie eine Katze übers Wasser. Und dann hört er in der Ferne irgendwie, wahrscheinlich Petrus, weil er so laut ist wie Ike, schreien, wie so ein Mädchen, ja, ein Gespenst. Und dann denkt er sich so, ja, bevor ich sie jetzt therapieren muss, kann ich sie auch vielleicht auflösen.
So. Okay. Ja, es ist schon so ein bisschen wie wenn die Laserstrahlen in dem Hochsicherheitsbereich mit dem Diamanten so berührt werden. Und hier so, bleibt auf dem Wasser stehen.
Nochmal. Das habe ich nicht gesehen.
Warum muss ich gerade an Johnny English denken? Ich weiß auch nicht. So, okay.
Genau, und dann, um sozusagen das schwerere Trauma zu vermeiden, sagt er, sorry, ich bin jetzt. Ja. Und dann stieg er zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich. Und dann denkst du ja auch schon wieder, Troll Nummer 3. Ja? Weißt du, der Wind bleibt auch komplett scheiße, solange er nicht bei ihnen ins Boot ist. Ja, der Wind ist aber so kulant, ja, wenn Jesus da ist.
So kulant.
Jesus hat das Boot betreten. Wind weg. Alter!
Ja.
Und wie denn Markus hat am Ende sagt, ja, und dann hast du die Jünger, das sind voll die Spacken und die checken nix. Irgendwie so, weißt du, Markus, das ist doch nicht der Punkt der Geschichte. Oder doch?
Naja, also vielleicht gehen das nochmal einmal zu Ende durch und dann überlegen wir uns, was das alles insgesamt bedeutet, ne?
Nicht schön.
So, also
schön.
Sie sahen ihn alle und erschraken. Also alle sehen ihn, ne? Es ist nicht nur so, dass irgendwie nur Petrus ihn sieht oder so, sondern alle sofort so, wow, was ist das? Und ich finde es so süß, dass es Gespenst heißt, ne? Kannte man im Hebräischen Gespenster, ja, es ist kein Dämon oder sowas, es ist ein Wuhu.
Ja, so ein Casper. Ich meine, ein daran kann man
bestimmt, vielleicht.
Da kann man bestimmt noch dran ableiten, was Jesus so getragen hat, üblicherweise.
Ich weiß ja nicht, wie sich Hebräer damals das Gespenst vorgestellt haben, also wahrscheinlich nicht unbedingt als leuchtendes weißes Wesen, wie unsere westliche Kultur das sich vorstellt. Aber Jesus lässt halt nicht erstmal irgendwelche Spekulieren zu, ja, da werden keine Fake News gepostet oder so, sondern sogleich reagiert er, sogleich redet er mit ihnen. Und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's. Ja, also ich übersetze das mal kurz für heutige Ohren. Ja. Entspannt euch, ich bin am Start.
Ja.
Auch geil, ne? Weil er geht davon aus, ja, die Jünger, die wissen sofort, wer ich ist.
Ja, ich bin der Typ, der über Wasser läuft. Ach, Jesus!
Die Bims, eins Jesus.
Ja, und dann geht er so wortlos und setzt sich ins Boot, weißt du, und denkst dir so, Mann, ey. Das ist so anstrengend mit diesen Typen. Der macht immer so Sachen.
Er stieg zu ihnen ins Boot, der Wind legte sich, sie entsetzten sich über die Maßen. Typische Reaktion, ne? Also, du kommst in den Raum, wo dein Kind schreit, ja? Gehst hin und sagst, hey, keine Sorge, ich bin ja jetzt da. Und das Kind, scheiße, wo kommt Mama denn her? Komische Reaktion, oder?
Es passiert ja auch nicht so oft, dass du ruderst und paddelst, bist mitten auf dem Wasser, weißt, Jesus ist irgendwie ja hinten noch bei der Crowd, ja, betet auf einem Berg und du paddelst nach Bethsaida und auf einmal kommt Jesus angelatscht. Jesus läuft übers Wasser, wie es halt klar ist, natürlich läuft übers Wasser, setzt sich ins Boot, kommentiert es nicht, wie er es nie macht, wenn er irgendwelche abgefahrenen Dinge tut, ja. Und da kommt dann Markus Kritik, ja, sind ja voll die Spacken, ja. Jetzt haben sie schon die Brotvermehrung gesehen, was ja übrigens für das Wunder spricht, tatsächlich, also das übernatürliche Wunder.
Ja, also es spricht, du meinst dafür, für die Auslegung, die wir letztes Mal hatten.
Für deine Auslegung? Ach. Ich habe sie ja auch übernommen, ja. Oder zumindest sehr, sehr bejahend akzeptiert.
Aber geherzt hast du sie,
es, ja. Es spricht ja auf jeden Fall für das übernatürliche Wunder, denn Markus sagt, guck mal, es ist ja schon ungewöhnlich, dass einer übers Wasser läuft, das weiß ich auch, ja. Und die Jungs sollten doch jetzt einfach mal sagen, lässig, Jesus. Ja? Vielleicht haben sie sich auch entsetzt darüber, dass der Sturm sich gelegt hat, aber das hatten sie ja schon mal.
Ja, die Reaktion hatten wir schon mal, genau. Markus 4, 35 hatten wir schon mal besprochen. Das war Angst am Arsch der Welt, die Folge hatten wir darüber gemacht. Folge 24, weiß ich zufällig. Ja, und jetzt ist halt die Frage, wenn sie schon wissen, dass Jesus irgendwie den Sturm stillen kann, warum sind sie jetzt auf einmal schon wieder so entsetzt? Ne? Letztes Mal hieß es, sie fürchteten sich sehr, genau.
Weißt du, das ist ja auch, soll der Markus doch beurteilen, wie er möchte. Ja? Ist ja auch gut für ihn, wenn er sich darüber freut. Aber ich sitze halt so da und denke mir wieder, ja, ich würde mich auch erschrecken. Aber ich bin ja auch kein Heiliger, ja, mein Freund.
Naja, das kommt auf den Begriff von Heiliger an, ne? Aber du hast natürlich recht, Simon, ja? Wir würden natürlich alle sagen, ja, kein Problem, wir würden es ja verstehen, ja, weil wir sind ja so viel schlauer als diese dummen Jünger. Und wir meinen das ja nicht viel ernster.
Das meine ich gar nicht. Ich verstehe, dass die sich erschrecken.
Ja, eben, genau. So, eben. Ja. Ja, eben nicht die Nummer, die ich gerade ein bisschen persifliert habe.
Ach so, ja, genau. Ja. Also Markus geht es ja nicht in erster Linie darum, die Jünger zu demütigen, sondern es geht halt um so ein Prinzip. Ne? Man checkt doch mal, Leute, ihr lest hier von diesem Evangelium, es ist halt Gott, ja, mit denen die rumhängen. Jesus ist halt einfach mal der Auferstandene. Das ist ja in der Zeit, als die Evangelien quasi erschienen sind, ja, als sie geprintet wurden, hätte ich jetzt was gesagt, da war das ja quasi Lehre. Ja, es war ein Lehrtext quasi, dass der Auferstandene auf die Menschheit hinabgestiegene Gott. So, und der Leser wird quasi dazu angehalten zu verstehen, es ist schwer zu begreifen, aber es ist nun mal wahr, dass Gott halt Wunder tut. Und das halt wirklich auch so krasse Sachen sind. Und das, glaube ich, das ist halt wieder so ein, würde ich sagen, rhetorischer Kniff von Markus. Weniger eine Kritik, wenn ich so darüber nachdenke. Es ist mehr so ein, Mensch, das ist halt Gott, Leute, wie geil.
Ja, ich finde ja spannend, diese Formulierung, wenn du sie mal so liest, wie sie da steht. Sie waren um nichts verständiger geworden. Ja, aus unserer Zeit mal. Was ist denn verständig? Es ist doch wohl nicht vom Intellekt her korrekt zu denken, dass Jesus da ein Wunder tut, ja, dass er ins Boot steigt und der Wind sich sagt, okay, alles klar, ich chill jetzt mal wieder. Ja, das ist ja eigentlich aus unserer Sicht eher eine, also aus unserer Zeit, aus der allgemeinen Common Sense Denkrichtung wahrscheinlich für die meisten Leute eher verständig, da zu sagen, das ist doch Quatsch, sowas kann doch gar nicht passieren, ja, und sich das irgendwie anders zu erklären. Ich habe mal in den griechischen Text geguckt, ganz toll, ja. Mhm. Das Verb, was hier für verständiger werden steht, synekan, kommt von dem Wort noä, das, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, eigentlich so den Verstand bezeichnet, den die Philosophen die ganze Zeit verwenden. Ja, also unser rationales Denken. Sie sind rational nicht klüger geworden, heißt dieser Satz. Naja, ist doch eigentlich falsch rum.
Ja, okay, potenziell kann es natürlich sein, Lukas. Wenn man so in die Lebensrealität von heutigen Christen geht, du bist da ja immer so ein bisschen scheu, ja, solche Begriffe zu benutzen, charismatischen Hintergrund haben. Ja. Gibt es auch in der Landeskirche, ja, gibt es auch in der katholischen, gibt es immer, überall. Also wenn man mal da in die Lebensrealität von den Menschen auch mal tiefer einsteigt, und das heißt jetzt nicht, dass ich mich da total hier hinausnehmen möchte und von oben oder von der Seite mir das anschaue, dann sind der Wunder tatsächlich etwas, womit wir rechnen können.
Ja.
Also tatsächlich, man wird ja sogar in der hier Quantentheorie, in der Physik, da rechnet man auch mit Wundern. Ja, so. Und das
kommt
ist
auf
ja,
deinen Wunderbegriff an.
Ja, genau. Ja. Also physikalische, nicht zu erklärende Ereignisse.
Oder nicht vorhersehbare Ereignisse vor allem.
Genau. Sie passieren einfach und es ist irgendwie, widerspricht eigentlich den Gesetzen der
normalen Physik.
Thermodynamik.
Ja.
So. Weißt du, wenn ich in mein Leben hineingucke, habe ich halt Wunder erlebt. Manche könnte man, wenn man möchte, unbedingt, kann man die irgendwie herleiten. Manche Sachen halt nicht. Und die Frage ist immer so ein bisschen, wie gehe ich eigentlich als Christenmensch, ja, mit Wundern um? Und ich erlebe mich immer wieder, dass in Problemsituationen oder in Situationen, wo es Wunder jetzt angemessen wäre, ja, wie zum Beispiel, ich bin auf einem Meer und paddel in einem Boot, ja, wäre ja ein Wunder angemessen, aber ich würde doch nicht auf die Idee kommen, zu beten und zu sagen, Jesus, steig mal mit mir ins Boot, weil ich ja damit nicht rechne, ja, dass er zufällig gerade vorübergeht. Aber eigentlich ist es Bullshit, ja, denn ich würde sagen, viele Christen würden sagen, na klar, können wir beten und davon ausgehen, dass Jesus zu uns ins Boot steigt. Und da kommen wir nämlich wieder an den Punkt, was sagt mir denn meine Ratio? Die sagt mir, ja, also das mit den Wundern ist ja statistisch irgendwie auch schwierig und passieren ja meistens nicht und es ist ja irgendwie auch nicht zu erklären und bla. Und wir sollen ja sowieso nicht den Herrn versuchen, kommt irgendeiner aus der hintersten Ecke vom Boot her geschrien, ja, unterm, ja, ja, unterm Sitz kommt Gollum hervor und sagt das und das ist halt so, Alter. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, rechne doch mal mit einem Wundermann, ja. Hier, du erlebst doch was mit Jesus. Und die Geschichte, die Markus ja quasi hier auch aufmacht, ist ja an den Leser gerichtet, der du und ich ist und der sagt, du hast doch irgendwann in deinem Leben Gott erlebt. Sonst wärst du kein Christmann.
Ja, aber genau darauf will ich ja hinaus. Ja. Also das Ding ist ja, in unserer Kultur gilt ja eben verständiger werden, ne, jetzt mal, ne, rational denken, als höchstes Maß, ja. Mit deinem Denken kritisierst du, was wahrscheinlich ist und was unwahrscheinlich ist. Und das ist ja grundlegend für die Wissenschaften, ne, dass du eben streng rational vorgehst. Und das Interessante ist doch hier, dass hier vorausgesetzt wird, wenn du streng rational vorgehst, dann müsstest du an der Stelle eigentlich damit rechnen, dass Jesus den Sturm stillen kann. Hm. Und zwar, weil du von einer anderen Basis herkommst. Hm. Ja, von der erkenntnistheoretischen, jetzt mal ein Fachwort zu nehmen, ja, einfacher gesagt von einer bestimmten Weltsicht. Ja, entweder du gehst davon aus, unbeweisbarerweise, dass Gott nicht existiert, also keine Wunder möglich. Oder du gehst davon aus, wie die Jünger hier, die jetzt die Sache mit den Broten gerade erlebt haben und wie der Text uns nahelegt, auch deswegen das gecheckt haben sollten, solltest du davon ausgehen können, dass Gott tatsächlich existiert. Auch eine Sache, die man nicht beweisen kann, aber von der aus man rational weiterdenken kann. Und deswegen sollen sie verständiger werden. Also das ist ja so ein alter Begriff, der Glaube, der Verstehen sucht. Ja, wir glauben nicht, weil wir alles verstanden haben in der Bibel, sondern wir glauben und deswegen wollen wir umso mehr unseren Glauben verstehen. So, und das sollen die Jünger jetzt auch. Sie sollen das noch mehr verstehen, dass Gott tatsächlich so ist, wie sie es in dem Glauben ursprünglich erlebt haben. Aber im Moment sind sie noch nicht so weit, tatsächlich von diesem Glauben auszudenken, sondern denken immer noch von allen möglichen anderen Dingen, die gerade irgendwie in ihr Blickfeld springen.
Wenn man jetzt mal diese Geschichte biblisch, historisch, kritisch betrachten möchte.
Oh nein.
Nein, ich will die jetzt gar nicht dissen. So, nee, mir geht's darum, man darf ja immer so Sachen nicht sagen, nehmen wir mal diese Geschichte als Analogie, ja. Das, weil mach's dann kommen mal irgendwelche Bibelwissenschaftler und sagen, das ist aber keine. Ne? Wenn diese Geschichte so jetzt explizit nicht passiert sein sollte, möchte Markus ja trotzdem etwas sagen, verdammt nochmal.
Ach, nee, ey. Ja, okay, was möchte Markus uns sagen?
Gott sieht dich vom Berg aus, währenddessen du stundenlang auf irgendeinem Scheiß rumkrebst und dann läuft er an dir vorbei und du kannst entscheiden, ob du ihn anschreist oder nicht. Du hast halt die Wahl, ob du ihn ansprichst oder nicht. Und wenn du ihn nicht ansprichst, in dem Moment, wo du denkst, jetzt wäre es mal angemessen, dann kann er auch einfach auch vorbeigehen. Und dann bist du darin frei, mit Gott zu reden. Und bist halt auch total frei, die Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und Gott redet mit dir, indem er auch dann auf dich zukommt. Weißt du, wie oft ich das in meinem Leben schon gehört habe? Ja, und dann hatte ich das Gefühl, ich müsste beten, habe ich aber nicht gemacht. Dann denke ich mir so, ja, weißt du, das Problem, dann hörst du halt auch und dann erlebst du auch nichts. Aber Gott sieht dich ja doch.
Ich finde deine Auslegung sehr sympathisch in dem Punkt, dass du sagst, du musst nicht mit Gott reden. Und ich würde sie jetzt mal gegen den Strich bürsten. Ja.
Boah, Alter, warte so.
Ich möchte auch ein paar Sachen hinzufügen, weil ich glaube, es ist geil, ja, pass auf. Mhm. Also, erstmal, hier sind ja zwei Leute, die mit Gott reden. Jesus auf dem Berg redet mit Gott direkt, nimmt sich Zeit dafür und so. Die Jünger fahren ab und als Jesus an ihnen vorbeikommt und sie ein Gespenst sehen, ja, da rufen sie Gott an, ohne zu checken, dass es Gott ist. Sie meinten, es wäre ein Gespenst und schrien. Also sie wenden sich ja nicht mehr an ihn. Deswegen würde ich den Punkt, du kannst dich entscheiden, ob du Gott ansprichst oder nicht, erstmal weglassen. Der ist mir nämlich zu sehr der Mensch im Vordergrund. Ja, nach dem Motto, du musst dich entscheiden. So meinst du es bestimmt nicht. Ne? Aber du musst dich entscheiden, ob du mit Gott reden willst und dich. Pass mal auf. ein kleiner Schritt zurück in der Bibel, ja, weil du vorhin das Alte Testament so stark gemacht hast, da?
Ja.
In Exodus 33, also in 2. Mose 33, Vers 18 und folgende steht: Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Mose will also Gott sehen. Und er sprach, Gott jetzt, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und dann sagt Gott, hier, schau mal an, da ist ein Ort, ja, da sind so ein paar Felsspalten, stell dich da rein und ich werde an dir vorübergehen. Ja, das ist hier schon ziemlich nah dran an dem, was Jesus macht. Ja, Jesus will an ihnen vorübergehen. Ja, du guckst wieder komisch, aber jeder Altjude in der Zeit, der sich auskennt mit den heiligen Texten und der das hier ernst nimmt, muss an diese Szene denken, an dieses Vorübergehen, weil es ein ganz selten benutzter Begriff ist. Ja, warum sollte Jesus an ihn vorübergehen? Ich glaube, die Antwort ist gerade, weil es zum Beispiel in 2. Mose 33 von Gott gebraucht wird, weil er sagt, er will sich den Leuten zeigen. Andere Stelle nochmal eben. Ich hoffe, du hast einen kleinen Moment Geduld. Dann steht in Hiob, ausgerechnet im Buch Hiob, ja, 9, Vers 9 bis 11, da redet Hiob gerade, ne, das ist der Typ, der so krass von Gott geschlagen wird und alles verliert, was er hatte. Er macht den Wagen im Himmel und den Orion und das Siebengestirn und die Sterne des Südens. Er tut große Dinge, die nicht zu erforschen, und Wunder, die nicht zu zählen sind. Siehe, er geht an mir vorüber, ohne dass ich's gewahr werde, und wandelt vorbei, ohne dass ich's merke. Ja, das Spannende daran ist, dass dieses Vorübergehen dasselbe Verb im Griechischen ist, ja. Das ist aus dem Alten Testament auf Griechisch, die sogenannte Septuaginta, das ist eine Übersetzung auf Griechisch, eine alte. Die wird bei Markus hier in diesem Verb nochmal verwendet, ja. Und 100 Pro haben die Leute das damals darauf beziehen können. Wer das nochmal nachlesen will, es gibt ein schönes Buch von dem Neutestamentler Richard Hayes, H-A-Y-S, der über die alttestamentlichen Anspielungen in den Evangelien schreibt und ziemlich klar macht, dass eigentlich fast jeder Satz in den Evangelien eine alttestamentliche Anspielung ist. Die Leute checken, die das Alte Testament richtig gut im Ohr haben, im Hebräischen bzw. im Griechischen. Ein kleiner Tipp, den mein guter Freund Konrad Otto, der gerade im Neuen Testament in Göttingen promoviert, mir gegeben hat. So, lange Rede, Fazit daraus für mich. Jesus gibt sich den Leuten hier zu erkennen. Und zwar nicht so, wie ihr Verstand ihnen das normalerweise sagt, nach dem Motto, naja, wenn Gott Wunder tut, dann kannst du dich in Ruhe mal hinsetzen und das Wunder nachanalysieren, sondern er hat vor, sich ihnen erkennen zu geben, so wie Gott sich schon zweimal zu erkennen gegeben hat und im Übrigen auch Mose gegenüber gesagt hat, ich bin's. So wie Jesus hier sagt, seid getrost, ich bin's, hat Gott Mose gegenüber gesagt, am Dornbusch, ich bin's, ich bin Gott, ja, damit er das checkt, wer er ist. Und in dieser Tiefe würde ich den Text verstehen, dass Jesus sich als Gott zeigen will, ihm gegenüber. Und das Ding dabei ist, die Jünger verstehen es nicht, aber sie sollen gerade lernen, solche Sachen zu verstehen, weil sie eigentlich die Schrift kennen und eigentlich wissen, wie es sein sollte.
Ja, Lukas, du hast ja recht. Das ist auch wieder alles sehr schön. Und
du findest die Auslegung aber nicht so sexy, ja?
Nee. Du hast als Theologe auch wieder sehr sauber gearbeitet. Weißt du, was mir immer wieder so ein bisschen auffällt und was uns eigentlich hätte schon viel früher auffallen sollen? Wir haben jetzt bald 40 Folgen rum und in einer Sache, wir streiten uns gerne über so Sachen. Ist ja jetzt kein Streit, aber du weißt schon, was ich meine. Dabei,
das darf auch ein Streit sein.
Mir fällt es jetzt einfach gerade so richtig auf. Der Fokus, wie wir hier eigentlich auf dem Bartcast machen, ist bei uns beiden halt ein bisschen unterschiedlich. Denn es gibt ja mehrere Formen der Herangehensweise an die Schrift.
Ja.
Ja, da gibt es ja die eine Form, also ich würde sagen, es waren drei, ne? Die eine Form ist, was will halt Gott sagen, ja? So, grundsätzlich. Dann gibt's halt, was will der Autor damals in der Zeit sagen? Und was ich ja immer mache ist, was will halt Gott mir sagen, so. Das ist halt, wie ich immer an den Text herangehe. Und ich behaupte jetzt mal, Lukas, du hast ja auch ein hundertprozentig reinstes Theologiestudium gemacht. Du bist da eher so. Nee, das meine ich gar nicht böse, aber mir fällt halt auf, dass wir halt, das müssen wir nochmal klären. Ja, da reden wir immer wieder aneinander vorbei, weil uns bestimmte Punkte weniger oder mehr wichtig sind. Und mir ist halt immer so, was will mir Gott sagen, total wichtig, ja. Und du guckst halt, ich will jetzt nicht sagen, dass du ein unheiliger Sack bist. Ich will ja nur sagen, du guckst halt so ein bisschen darauf, was hat eigentlich der Autor damals sagen wollen?
Nein.
Doch.
Du, weißt du, mich interessiert doch ein Scheiß, was Markus sagen will.
Ah, Bullshit. Das ist doch Quatsch. Da kannst du mir nicht mitkommen, denn erst 5 Minuten da deine Ausschweifung machen, ja, so tun, als könntest du die Bibel auswendig, ja, und mir dann so weit um die Ohren hauen. Was ist denn hier los? Das müssen wir mal klären.
Ehrlich? Ja, genau, das können wir gerne mal klären. Nein, ja, tun wir, aber das ist doch, nein. Also, ich glaube nämlich, wir haben letztlich dieselbe Intention, ja, uns geht's beiden darum, zu hören, was Gott uns sagen möchte. Und Ich glaube aber, dass du Gottes Reden gut verstehen kannst, wenn du es auch in seiner allegorischen Bedeutung und eben auch in seinen Bibelbezügen liest. Ja, mich interessiert ein Scheiß, was Markus sich damals gedacht hat. Ich will das Wort Gottes hören. Ja, und ich glaube, es gehört zu dem Wort Gottes, dass Gott im Alten wie im Neuen Testament sich zeigt als einer, der da ist und der vorübergeht. Und die Steigerung hier im NT in dieser Stelle ist, dass Gott nicht nur vorübergeht, sondern in dem Moment, wo er an Leuten vorbeigeht, die Angst haben, zu ihnen ins Boot steigt. Ja. Und nicht, weil die Leute ihn anrufen und so einen starken Glauben haben und sagen, hey, Jesus, wir brauchen dich jetzt, ja? Nicht, weil ich, wenn ich in einer bedrängten Situation bin und keinen Ausweg mehr sehe, denke, ich muss jetzt beten und dann wird Gott kommen, sondern gerade, weil ich mich einen Scheiß drum kümmere, was mit Gott ist, weil ich Angst habe und mich nur um mich selber drehe, weil ich Angst habe, nicht ans Ziel zu kommen und dort die Nacht auf dem Wasser verbringen zu müssen, ja, und von den Wellen hin und her geworfen zu werden. Gerade deswegen kommt Jesus und es ist ihm scheißegal, was mich da interessiert, ja. Er kommt ins Boot und wenn ich am Ende sage, ich kann das alles nicht glauben und was ist denn das für eine krasse Scheiße, dann ist ihm das auch scheißegal, ja. Der ist für mich da, egal ob ich gut glaube oder bescheuert glaube. Und das ist das, was mir Gott in diesem Text sagt. Ja, und deswegen habe ich diesen Exkurs gemacht, weil das für mich das hier unglaublich klar macht.
Mir nicht.
Okay.
Und ehrlich gesagt, wissen wir auch nicht, was passiert wäre, wenn sie nicht geschrien hätten. Es lässt sich überhaupt nicht erschließen. Man könnte sagen, er geht einfach weiter. Und dann könnte man sagen, er geht voraus, ja, um sie zu erwarten auf die eine oder andere Weise. Du hast ja recht. Natürlich musst du, wenn du in die Antike guckst, davon ausgehen, dass die Menschen auch das AT quasi ja deutlich besser kennen. Als NT gibt's ja noch gar nicht auf die Weise. Und das war halt die Bibel für die Leute damals, das AT. Und das war irgendwie im Wesentlichen wahrscheinlich auch das einzige Buch oder die einzigen Schriftrollen, die die jemals irgendwie gehört oder gelesen haben. So wahrscheinlich eher gehört. Und natürlich setzen sie sich mit dem Text vollkommen anders auseinander, Lukas. So. Natürlich ist das denen viel tiefer drin. Und dann wird das Wort vorübergehen verwendet, ja, und bei denen gehen die Leuchten an, so, und alle sagen, wow, voll krass, wenn sie Markus lesen, so, das ist der Shit. Und eigentlich hätten die Jünger, ja, könnte man auch sagen, das irgendwie erkennen und deuten können sollen. Aber der Punkt ist, sie haben's nicht, Lukas.
Ja, und genau, das ist mein Punkt.
Und mein Punkt ist, ich bin der Spasti im Boot. Verstehst du? Und das ist der Punkt.
Ja, aber das wollte ich doch gerade sagen.
Auf den ich hinaus will.
Ja, nein, und darauf wollte ich auch hinaus. Ich habe doch gerade gesagt, ich bin doch der Idiot im Boot und scheißegal, ob ich checke, dass Gott da ist. Es ist scheißegal. Er kommt von selbst. Er kommt nicht, weil ich einen besonders krassen Glauben habe oder ihm zurufe oder was auch immer tue oder im Boot. Ja, es gibt Leute, die würden im Boot stehen und lobpreisen, weil die Wellen so schön klatschen und man nicht vorankommt, ja? Es ist ihm auch scheißegal. Er kommt, wo die Leute hilflos sind und kein Interesse an ihm haben. Da kommt er ins Boot. Das interessiert mich an diesem Text. Weißt du, und dafür habe ich auch die Nummer aufgemacht und ich glaube halt, also weißt du, mich interessiert wirklich ein Scheiß, was Markus sich dabei gedacht hat, weil ich glaube, dass Gott in der Bibel redet, ja, und es im Alten Testament und im Neuen Testament redet. Und ich glaube auch, dass er durch Jesus real in dieser Geschichte ist. Das ist nicht nur ein Quatsch, den sich irgendjemand ausgedacht hat, weil er sich gedacht hat, oh, ich würde dieses schöne Wort aus 2. Mose 33 und Hiob 9 bis 11 gerne nochmal verwenden oder so, sondern es ist, weil Gott es getan hat, weil er so erkannt werden möchte in dieser Welt, in der Geschichte. Und ich glaube auch, dass Gott ein kleines Wörtchen mitgeredet hat, als Markus das auch noch aufgeschrieben hat und dass dieses Wort nicht durch Zufall da drin gelandet ist. Aber nicht, weil Markus irgendwie historisch irgendwie besonders schlau ist, sondern weil Gott es liebt, sich so zu zeigen. Und weil er sich eben auf diese Weise zeigt, dass er sich eben gerade Leuten zeigt, die es nicht für nötig halten.
Das spricht ja auch alles dafür, wenn man sich halt auch nochmal vergegenwärtigt, dass Markus ja vermutlich nicht der große Hecht war, so im Wasser,
im
der Autor. Ja, so, das war jetzt ja nicht der Autor, wo man sagt, Mensch, und morgen hätte er Goethe geschrieben, Faust. Ja, ist nicht, ja, ist er nicht. Das stimmt hier total zu, aber man muss ja auch immer so mal schauen, dass man eben halt nicht erkennt. Weißt du, ich schaue halt immer, du hast ja recht, Mann. Ach, verdammt nochmal. Ich will doch nur sagen, ja, ich will ja nur sagen, ich gucke halt, versuche die ganze Zeit zu sagen, ich gucke halt immer auf den Text als Unwissender.
Ja, und?
Ja, und als Unwissender komme ich halt nicht zufällig auf Hiob und Exodus 33.
Nee, ich bin ja auch nicht durch Zufall drauf gekommen. Ich bin darauf gekommen, weil ich durch Zufall, ja, Zufall, ja, sprich mal in einer Welt, die von Gott regiert wird, von Zufall, vor anderthalb Wochen oder vor zwei Wochen an einem Wochenende einen Vortrag von Konrad gehört habe, in dem Konrad genau diese Bibelstelle hatte, ja, und ein bisschen auf die alttestamentlichen Bezüge aufmerksam gemacht hat, mit den Worten, die ganze Bibel und das ganze Markus-Evangelium, das ganze Neue Testament ist voll von so einem Scheiß. Und wenn du das dir anschaust, und das macht ja auch den Reiz an dem historischen Studium der Schriften aus, ja, dann entdeckst du nochmal eine Tiefe, die du beim einfachen Lesen nicht entdeckst, die aber durchaus andere Leute auch schon vor dir entdeckt haben.
Und wenn wir schon dabei sind, ja, Lukas und ich diskutieren ja immer wieder darüber, worüber könnte man Sonderfolgen machen. Und das war die erste Bitte, die wir bekommen haben vor Monaten, ja, dass wir darüber bitte eine Sonderfolge machen, wo es um Wunder geht. Ja. Was glauben wir denn persönlich explizit und mal ausdiskutiert, wie Wunder heute passieren? So. Und das will ich nur mal deswegen ansprechen, weil ich finde das Thema ja kompliziert. Ja? Man könnte natürlich sich jetzt einfach hinstellen und sagen, alles easy peasy, einmal beten und dann kommt der Blitz. Ja?
Ja.
Aber Lukas, ich möchte das glauben und ich glaube auch grundsätzlich daran. Aber das ist halt kompliziert, verdammt nochmal. Irgendwie ist es doch nicht, tut mir leid. Und weißt du, wenn man sagt, ja Gott, der kommt, auch wenn alles scheiße ist, dann muss ich an Syrien denken und da ist alles abgefuckt. Alles. Ja? Und die armen Schweine, die daherkommen nach Deutschland, ich bin bewundere jeden, ja, der seinen Glauben da nicht verloren hat und möchte gerne den ganzen Tag nur noch mit diesen Leuten reden und von denen lernen. So, ich schaue halt so auf diese ganze Wunderthematik, ja, was macht dieser Text mit mir? Er macht mit mir, dass er mir sagt, das läuft, Junge, das läuft. Und dann sage ich, aber Jesus, eigentlich nicht. So, und dann bleibe ich einfach mit zurück, ja. Und da könnten wir und sollten wir eigentlich unbedingt eine Folge drüber machen, Lukas.
Ja, das können wir auf jeden Fall tun. Das finde ich eine gute Idee.
Und da sollten wir uns auch irgendwie, finde ich, noch jemand dazu einladen.
Das können wir machen. Darüber diskutieren wir nochmal an einer anderen Stelle. Hm. Aber für mich im Fazit, ich glaube ja, dass Gott immer Wunder in diesem Kleinen macht. Ja, dass sich Gott in die Welt begibt. Was haben wir gesagt? Nach Buko, ja, da kommt er in der Krippe, wirklich in den schändlichsten Zuständen. Und dann ist er irgendwie so ein Hanno, der durch die Wüste peilt, ja, in Jesus und irgendwie allen auf den Sack geht. Und dann geraten seine Jungs irgendwie nicht mehr so richtig in Seenot, sondern sie haben einfach keine Energie mehr und sind völlig fertig und kommen nicht an. Kämpfen sich ab im Alltag, könnte man vielleicht sagen. Und zu diesen Fischern und irgendwas Beamten und einem Betrüger übrigens auch, der ihn später ans Kreuz hauen wird, ja, zu diesen Typen kommt er. Ja, und nicht zu anderen Situationen wird das geschildert, sondern zu den unbedeutendsten Leuten. Und ich glaube, gerade wenn du jetzt, können wir ja in der Wunderfolge nochmal drüber diskutieren, ja, aber wenn du jetzt Leute aus Syrien oder anderen ansprichst, ja, manche davon interessieren sich danach extrem stark für den Glauben oder haben solche Erlebnisse. Ich glaube, dass Gott eben im Kleinen da so handelt. Der schafft nicht alle Kriege ab und macht jetzt alles gut. Das wird eines Tages kommen, das wissen wir durch die Schrift, aber das macht er jetzt halt nicht, warum auch immer. Aber er geht zu einzelnen Leuten, die in ihren Nussschalen schippern und keine Kraft haben und nicht weiter wissen, ja. Und wenn du jetzt in der Nussschale bist und schreist und sagst, hey Gott, ich glaube doch, dass es dich gibt und warum kommst du trotzdem nicht, dann ist das nochmal eine andere Frage und es tut mir leid, dass ich darauf jetzt keine Antwort habe. Aber der Text sagt erstmal, Gott kommt gerade zu Leuten, die eben keine Ahnung haben, dass er gerade vorhat, zu ihnen zu kommen.
Mhm.
So dumm das auch ist.
Mhm. Ja.
To be continued.
Weißt du, ja, man hat ja so das Bedürfnis, da ewig weiterzureden, ja, und irgendwann müssen ja Folgen so enden. Also ich fühle mich jetzt hier noch nicht befriedigt, ja, aber damit werde ich zähneknirschend bis zum nächsten Moment darauf warten, wenn wir Gelegenheit haben, darüber zu reden. Lukas, sag ich mal überspitzt, hat seine Antworten, Simon zuckt mit den Schultern und sagt so, was ist hier los?
Das finde ich eine Zumutung, ja. Ich habe eine Antwort präsentiert und wenn du dir nicht gefällt, dann tut mir das ja auch leid und wir werden alle für dich beten. Quatsch. Es geht mir eben nicht um abstrakte Theologie für irgendwann mal, sondern eben um ihre Relevanz. Und ich finde es gut, wenn man aus dem Kontext, aus der Zeit, in der es ursprünglich das erste Mal gelesen wird und gehört wird, wenn das irgendwie das weiter erhält. Aber klar, erstmal lese ich den Text auch einfach nur als Mensch und ich will letztlich nicht abstrakte Theologie. Was soll der Scheiß? Kann man sich alles sparen, finde ich. Okay, jetzt habe ich eine Menge Leute beleidigt. Bitte kommentiert es alle. Ja, und damit sind wir jetzt bei dem Punkt zum Schluss.
Jetzt am Schluss dieser Folge haben wir eine offene Diskussion. Und wir möchten euch gerade deswegen nochmal auffordern, kommentiert diese Folgen, macht den Kommentarbereich bluten. Ja? Wir möchten einfach die Sachen von euch hören, wie ihr darüber denkt, eure Meinungen und wenn sie noch so kurz sind oder noch so lang. Wir möchten da gerne in den Diskurs mit euch rein, denn alleine sind wir nur zwei Hirne, mehr Hirne mehr Wissen.
Und mehr Fragen.
Ja, und darüber hinaus gibt es uns auf iTunes. Wir haben auf iTunes reichlich Hörer, ja, aber aus irgendeinem Grund haben gerade mal 7 Leute uns bewertet.
Ja, echt, ey, 35% unserer Hörer kommen von iTunes.
Was ist da los? Wenn du jetzt in diesem Moment, gerade über iTunes uns runterlädst.
Oder über die Apple Podcast App.
Klick auf diese einzige Funktion, 5 Sterne, klick da jetzt drauf, klick drauf. Klick jetzt drauf. Jetzt klick drauf. Klickst du? Danke. Dann entscheiden wir auch weiter oben, damit mehr Leute uns hören können. Das ist nämlich ganz wichtig, da gibt es ja nämlich dieses Ranking und umso höher wir sind, umso mehr Leute können uns hören und haben was von diesem Podcast. Das ist quasi dein Beitrag.
Das Ding ist, solange wir nur 7 Bewertungen haben, solange wird unsere Bewertung, die Gesamtbewertung noch nie mal angezeigt, ja? Also, es ist ja wirklich wohl das Allerleichteste. Aber fühl dich nicht unter Druck gesetzt, ne? Also mach's aus Freiheit, ja, und entspannt. Aber mach's.
Aber du und 2 Freunde von dir klicken einfach auf 5 Sterne. Ja. Das ist alles gut.
So. Genau, weil wo 2 oder 3 versammelt sind und so, da ist der Bart am wertigsten.
Amen, Bruder. Amen.
Okay, damit entlassen wir euch jetzt aber wirklich in die neue Woche. Hashtag bleibt wertig.
Bleibt wertig, Leute. Nice.